Ah, dann lade ich euch ein, mit mir den ersten Timotheusbrief aufzuschlagen, Kapitel 1, und da sind wir gestern bekommen bis Vers 11. 1. Timotheus 1, ab Vers 12 geht es dann weiter. Gestern haben wir uns der Einleitung gewidmet. Paulus stellt sich vor, betont, dass er Apostel Jesu Christi ist. Er beschreibt das auch noch näher, wie er berufen ist und woher er seine Autorität nimmt. Dann sagt er einige Worte über Timotheus, eben seinen engen Mitarbeiter. Er blendet auch zurück die gemeinsamen Erfahrungen, die sie gemacht haben. Und dann der erste größere Abschnitt, das ist Vers 3 bis Vers 11. Da geht es darum, dass er die Situation der Irrlehrer in der Gemeinde in Ephesus beschreibt. Denn er hat ja den Timotheus und Ephesus zurückgelassen und der soll jetzt richtig umgehen mit den Irrlehrern, die dort in der Gemeinde sind. Die falsche Lehre widersteht, die abgewichen sind von der gesunden Lehre, die soll er zurechtweisen. Und da gibt er dann einige Hinweise davon, was bei denen denn falsch läuft. Da haben wir einmal gelesen, die spekulieren herum mit Geschlechtsregistern, mit Fabeln. Dann auf der anderen Seite, sie ordnen das Gesetz falsch ein, indem sie meinen, durch Einhalten des Gesetzes können sie vor Gott besonders gut dastehen. Und das ist alles falsch. Und dem setzt Paulus in dem nächsten Abschnitt, den ich jetzt lesen werde, das Positive gegenüber. Und zwar das Positive, wie soll denn eigentlich ein Diener Jesu in der Gemeinde richtig auftreten? Also er vergleicht seine Position und seinen Dienst mit dem der Irrlehrer. Und die Irrlehrer, da steht ja, die treten auf und wollen Lehrer sein, die wollen eine gute Stellung haben, die bringen neue Lehren da hinein und das ist die falsche. Das haben wir im Einzelnen besprochen. Und jetzt kommt das andere, das, wie Paulus seinen Dienst versteht. Wir könnten das überschreiben, Gottes Gnade gilt immer, aber es braucht auch die Einsicht in das eigene Versagen. So würde ich das mal zusammenfassen. Kein ganz kurzer Titel, aber so würde ich es zusammenfassen. Gottes Gnade gilt immer und das zeigt er an seinem persönlichen Leben. Aber es braucht Einsicht und Umkehr, sonst geht es nicht. Ich lese den Text erst einmal im Zusammenhang. Das ist dann Vers 12 bis Vers 17. Dann gibt es zu Ende des Kapitels noch einen kleinen gesonderten Teil davon. Aber 12 bis 17, das ist dann so ein Zusammenhang. Und darum danke ich dem, der mir Kraft verliehen hat, Jesus Christus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war. Aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend, im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort und alle Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren, damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden zum ewigen Leben. Dem König der Ewigkeit aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott, sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das ist also so ein kurzer Überblick über seine Person, über seine Stellung zu Gott, über das Wesen seines Dienstes, wie er das beschreibt. Fangen wir dabei Stück für Stück an. Die ersten Verse, die klingen so wie ein Loblied auf Gott. Allerdings ein Loblied auf das Handeln Gottes, soweit es den Paulus betrifft. Da gibt es ja so einzelne Aspekte, die hier drin stehen. So würde ich zuerst einmal sagen, Paulus hebt das Handeln Gottes hervor, weil Paulus von ihm erwählt worden ist. Er lobt Gott. Gott, du bist groß, du hast mich erwählt. Da steht ja, du hast mich treu erachtet, du hast mich in den Dienst eingesetzt. Gott hat den Paulus erwählt. Das ist einer der Gründe, warum er Gott lobt. Deutlich wird auch dabei, dass Gott dem Paulus Vertrauen entgegenbringt. Das merken wir auch in dem, was nachher kommt. Da wird gesagt, Paulus, der war ein Verfolger der Christen gewesen. Der hat sich gar nicht um Gott gekümmert. Und hier freut sich Paulus richtig, dass Gott ihm Vertrauen entgegenbringt, ihm, der eigentlich dafür gar nicht so direkt vorbereitet war, so wie wir uns das vorstellen würden. nicht unbedingt aus der christlichen Familie, nicht der Sanftmütige, sondern derjenige, der fanatisch werden kann, der vollkommen eigene Wege geht, den hat er erwählt. Also Gott vertraut dem Paulus. Jesus nimmt ihn in seinen Dienst auf. Da steht ja Jesus Christus, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet und in den Dienst eingesetzt hat. Auch das freut ihn, darüber lobt er Jesus. Jesus macht ihn auch stark für seinen Dienst. Aus eigener Kraft kann er das gar nicht tun. Da lesen wir in Vers 12, der mir Kraft verliehen hat, Jesus Christus. Also der Paulus hat schon lange abgeschlossen mit seinem Leben, was er aus eigener Kraft geführt hat. Und immerhin, wenn ihr das Leben des Paulus kennt, das war durchaus ein Schaffer. Das war jemand, der konnte richtig zu lang dabei, der hatte seine Ziele, der konnte sein Leben planen. Das war keiner, der so herumgehangen hat. Aber er hat gemerkt, aus eigener Kraft geht das alles gar nicht. Und deshalb hier bei den Irrlehrern, da lesen wir immer nur, die bauen auf ihre eigene Kraft, auf ihre Werke, auf ihr Ansehen. Bei dem Paulus von vornherein gleich, ich lobe den, der mir die Kraft gibt. Alleine kann ich das gar nicht. Ich lobe den, der mich als würdig erachtet hat, überhaupt diesen Dienst zu tun. Alleine tauge ich dafür gar nicht. So wie ich bisher gelebt habe, das würde mich eher disqualifizieren, als eine gute Voraussetzung dabei sein. Das Grundproblem also im Dienst ist, wo ist der Ausgangspunkt? Ist der Ausgangspunkt in meiner großen Erkenntnis, so wie bei den Irrlehrern, die haben was ganz Tolles erkannt, die Geschlechtsregister, bisher hat es keiner erkannt, aber sie. Ja, natürlich sagen sie, Gott hat es ihnen geoffenbart, aber letztendlich sind sie es doch die Einzigen, die Bescheid wissen darüber. Bei dem Paulus merken wir immer wieder, der zieht sich dann auch zurück. Der geht auch demütig einen Weg, was er wahrscheinlich als so glühender Pharisäer nie getan hätte. Wenn ihr dann dies zum Beispiel bei den Korinthern, wie er da eine aufs Haupt bekommt, wie die ihn wegschicken, obwohl er die Gemeinde gegründet hat. Und für sein Temperament ist der Paulus da ganz erstaunlich ruhig geblieben. Der geht nämlich weg und der versucht noch mit Liebe die Irrlehrer wieder zurückzugewinnen. Und es klappt dann ja hinterher auch. Da ist Paulus von Gott ganz verändert worden. Er schaut nicht zuerst auf sich, sondern er schaut auf denjenigen, der ihm die Kraft gibt, durchzuhalten. Und im zweiten Korintherbrief, da zählt Paulus ja einmal auf, was das für ihn auch alles bedeutet hat, diesen demütigen Weg zu gehen. Da lesen wir so und so oft unter falschen Brüdern, so und so oft in Schiffbruch, so und so oft im Gefängnis, so und so oft geschlagen und gesteinigt und ausgepeitscht. Und da merken wir, das hat ihn echt was gekostet. Und aus eigener Kraft weiß er ganz klar, schafft er das nicht, das schafft er nur mit der Kraft Gottes. Und das betont er jetzt an dieser Stelle. Das, was wir allerdings auch sehen, so ein bisschen dabei, da steht ja, ich lese nochmal, Jesus Christus, also der ihm Kraft verliehen hat, unserem Herrn, dass er mich treu erachtet hat und in den Dienst eingesetzt hat. Es ist alles Gnade Gottes, das wird hier schon deutlich. Aber was er auch nebenher mit erwähnt, Gott setzt normalerweise Leute ein, die er treu erachtet hat. Das wird ja hier betont. Das heißt, Gott macht das nicht ganz willkürlich. Auch beim Paulus nicht. Auch heute bist du Christenverfolger, komm, morgen brauchen wir dich jetzt mal als Apostel. Sondern ihr lest dann beispielsweise im Galaterbrief, dass Paulus nach seiner Bekehrung 14 Jahre in Arabien in der Wüste gewesen war. Steht da, schreibt er selbst. Also erstmal war er ja direkt nach seiner Bekehrung in Damaskus in der Gemeinde, dann war er eine Zeit lang in Jerusalem und dann verschwindet er irgendwo. Also nicht irgendwo, er ist dann in der Einsamkeit mit Gott. Gott arbeitet mit ihm. Dann ist er normaler Gemeindemitarbeiter in Damaskus in der Gemeinde. Und dann wird er irgendwann ausgesandt als Missionar. 14 Jahre hat das gedauert. Und da merken wir, in dieser Zeit hat Gott an ihm gearbeitet. Und genau darauf bezieht er sich. Gott hat gesehen, in diesen 14 Jahren ist der Paulus treu geblieben. Und genauso ist es, glaube ich, heute auch. Wir können uns nichts darauf einbilden, was wir tun. Aber wenn uns Gott beruft, dann braucht es normalerweise vorher die Treue, die wir ausüben sollen. Dass wir bei der Aufgabe, die Gott uns gegeben haben, dabei bleiben, da nicht aufgeben. In ganz seltenen Fällen ist es so, dass da jemand von 0 auf 100, also gerade bekehrt und dann der große Prediger oder sonst irgendwas oder Missionar oder das normalerweise passiert das nicht. Auch nicht Gemeindeleiter. Wir werden das ja später noch lesen. Da steht dann auch, Gemeindeleiter soll sein, als er bewährt ist. Das heißt, der treu ist, der dabei bleibt. Und das ist eine Herausforderung für uns alle. Egal auf welcher Stelle wir sind, dass wir treu den Dienst tun, den Gott uns vor die Füße gelegt hat. Ob uns Gott dann weiter beruft, das wissen wir nicht. Paulus schaut darauf zurück, in diesen 14 Jahren, wir lesen an keiner Stelle, dass er irgendwo schon die Perspektive gehabt hat, wie es weitergehen wird. Das kommt alles erst später. Dann in Vers 13, da stellt er sich dann ein bisschen näher vor. Und das klingt ja gar nicht so wie eine Aussage aus einer Bewerbungsunterlagen für den künftigen Prediger. Stellt euch mal vor, künftiger Prediger, der stellt jetzt vor, was er denn so alles gemacht hat in der Vergangenheit. Also, ich war ein Lästerer, ich war ein Verfolger und ich war ein Frevler. Nicht so toll, nicht? Erstmal müssen wir auch sagen, was meint das Ganze denn? Also Lästerer ist ja jemand, der über andere herzieht. Das machen manche besonders gern. Für manche ist das sogar der Hauptgesprächsstoff, mit dem sie irgendwie mit jemandem zusammenkommen. Nicht? Also sie treffen irgendjemanden und dann wird mal richtig vom Leder gezogen, wird richtig gelästert. Natürlich immer über nicht anwesend, ist ja klar. Weil das macht am meisten Spaß. Für die Anwesenden kann es ja Probleme geben, Auseinandersetzungen und sonst irgendetwas. Und dann sagt er, er war ein Lästerer gewesen. Er hat über andere hergezogen. Er hat andere fertig gemacht. Und scheinbar hier nicht nur über Menschen, sondern das Schlimme beim Paulus auch über Gott. Das erkennt er aber nachher erst. Denn er hat ja Gott gelästert. Indem er nämlich gesagt hat, der Jesus, der hat doch mit Gott gar nichts zu tun. Der hat ja die Christen bekämpft. Das heißt, er hat den Plan Gottes gelästert, indem er sich verhalten hat, was er geredet hat. Nicht nur Menschen gegenüber, sondern auch Gott gegenüber. Und das ist natürlich hier aus seiner Sicht viel, viel schlimmer. Dass er den guten Plan Gottes, den Gott Jahrhunderte vorher vorbereitet hat, lächerlich gemacht hat in aller Öffentlichkeit, dagegen gepredigt hat. Und das ist hier Lästerer mit gemeint. Verfolger, das richtet sich gegen Menschen, nicht in erster Linie hier gegen Gott. Also er lästert den Plan Gottes, das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite, er verfolgt Menschen. Das kennen wir zur Genüge. Wir lesen das in der Apostelgeschichte. Paulus später verschweigt es auch nicht. Er hat Christen ins Gefängnis gebracht. Er hat mit dafür gesorgt, dass Christen umgebracht worden sind. Ganz schlimm dabei, Christenverfolger. Und dann als nächstes wird noch Frevler erwähnt. Frevler ist jemand, so in der Bibel meistens jemand, der sich die Macht Gottes anmaßt. Jemand, der vollkommen übermütig ist, über seine eigene Position hinaus denkt und handelt dabei. Und das hat der Paulus auch getan. Er hat sich angemaßt, genau zu verstehen, wie Gott es meint. Besser als Jesus, besser als die anderen der Jünger, meinte er das, ehe er zum Glauben gekommen ist. So wie die Irrlehrer. Wahrscheinlich konnte er sie ein Stück weit verstehen. Wusste, ja, das habe ich doch auch, bevor ich zum Glauben gekommen bin. So habe ich gearbeitet. Und jetzt ist die Frage, warum erinnert Paulus denn den Timotheus hier an seine Sünden? Wir könnten doch auch sagen, Paulus, ist doch alles schlimm, schweig doch besser darüber, was da gewesen ist. Und das ist ja bis heute manchmal auch so. Ihr kennt vielleicht manche Bekehrungszeugnisse, wo jemand dann erzählt, wie er zum Glauben gekommen ist. Und manches Mal könnte einen die Vermutung beschleichen, so als du ungläubig warst, da war das Leben noch richtig spannend. Und als du gläubig geworden bist, jetzt ist ja gar nichts mehr los. Manchmal gibt es insbesondere solche Zeugnisse, die dann Jugendlichen erzählt werden. Und die regelmäßige Reaktion, die dann die braven Jugendlichen aus christlichen Familien haben, so, mein Leben ist so langweilig, der hat eingebrochen, der war in einem Gefängnis, der hat Drogen genommen, der hat, zehn Freundinnen gehabt, boah, das war richtig spannend. Und das wird auch dann ausführlich erzählt, Viertelstunde, und dann die letzten zwei Sätze, und dann habe ich mich bekehrt, und das war's. Und die braven Jugendlichen aus der Gemeinde haben den Eindruck, ah, so ein spannendes Leben. Und ja, und wenn ich dann am Ende mich noch bekehre, umso besser. Dann ist ja alles gut. Schwamm drüber, ne, habe ich das spannende Leben und die Errettung. Aber das ist bei Paulus nicht die Motivation. Manchmal könnte man sogar argwöhnen, so insgeheim ist da doch noch ein bisschen sympathisieren mit dem alten Leben. Also je nachdem, bei manchen hat man wirklich den Eindruck, da kommt heraus, das ekelt mich an, wie ich früher gelebt habe. Aber bei anderen hat man den Eindruck, na ja, also okay, ich habe mich jetzt bekehrt, aber naja, ganz so schlimm war das ja nicht. Macht ja jeder mal, nicht? Wobei, macht ja jeder mal gibt's bei Gott nicht. Sünde ist wirklich Sünde und Sünde ist wirklich schlimm. Und das sollte auch durchkommen. Und ich glaube, bei Paulus ist das so. An einer anderen Stelle sagt er ja sogar, ich erachte alles für Kot und für Dreck, was ich früher gemacht habe. Da merkt man wirklich, wie er dazu steht. Das ist nicht, um sich da besonders darzustellen, zu sagen, seht ihr, wie schlimm ich gewesen war. Das ist nicht seine Sache. Sondern ich glaube, er schaut zurück, damit er selbst nicht übermütig wird. Denn das könnte er ja. Er hat jetzt Erfolg. Die Leute bekehren sich reihenweise. Neue Gemeinden entstehen. Und immer wieder erinnert sich Paulus, nein, ich bin es nicht. Gott hat mich da rausgeholt. Ich war doch vollkommen borniert. Ich war vollkommen festgefahren in meiner Position. Und da hat Gott mich rausgerettet. Und daran will er sich immer wieder erinnern. Und die anderen auch. Es bewahrt vor Hochmut dabei. Ich habe das mal in einer Lebensgeschichte gelesen von John Newton. Also nicht Isaac Newton, der Physiker, sondern John Newton, der Sklavenhändler. Und der hat auf seinen Grabstein schreiben lassen, Ungläubiger und Wüstling. Ist ja nicht unbedingt, was einer so auf dem Grab schreibt, lässt. Also Name, ne, was ich, John Newton darunter, ne, also Ungläubiger und Wüstling. Wobei der Mann hat sich ja bekehrt. Und dann hat er hinterher sogar gegen Sklaverei gekämpft, hat für Jesus geworben. Aber für ihn war am Ende des Lebens klar, all das, was ich Gutes habe tun können, wiegt nicht das auf, was ich Böses getan habe. Und deshalb sagt er, also in Erinnerung bleibe ich nur, ich bin der Wüstling, der aber zum Glück durch Jesus gerettet worden ist, der Vergebung bekommen hat. Und das ist das wesentliche Entscheidende. Und ich glaube, auf einer ähnlichen Ebene ist das hier bei dem Paulus auch. Er will sich nicht damit brüsten, sondern er schämt sich darüber. Er will gerade dadurch zeigen, ich habe ja gar nichts, was ich ins Feld führen könnte, dass ich jetzt Apostel bin. Nichts habe ich dafür. Schaut mein Leben an, da war ich ein Versager, aus Gottes Sicht. Und trotzdem hat Jesus mich erwählt. Und dann will er die Gnade Gottes dabei größer machen. Ich glaube, das ist es eher. Weshalb er auch sein ganzes böses Leben hier nur in 3 Worten zusammenfasst. Er hätte jetzt noch ausmalen können. Ja, ich war dabei und den Stephanus und dass das Blut da gespritzt hat und ich habe mich noch gefreut. Und dann würde man schon arge Verdächtnis haben. Na, wer weiß hier, ha? Du steigerst dich dabei ziemlich rein. Ne, peinliche Sache, lasse ich das Ganze lieber. In dem ganzen Text, er spricht viel mehr über die Gnade Jesu. Viel, viel mehr. Sein eigenes Leben, 3 Worte, dann war es das. Und dann schon wieder vorbei. Ich glaube, das ist eine gute Perspektive dafür, dass er nicht zu sehr auf sich an dieser Stelle baut. Was kann es noch bringen, wenn wir uns zurückerinnern an unser Leben vor unserem Gläubigwerden? Ich glaube, es kann auch in uns immer wieder die Dankbarkeit wachhalten für Vergebung, die Gott uns gegeben hat. Deshalb sind, glaube ich, in der Bibel solche Sachen auch erwähnt. Man hätte die alle rausstreichen können, sagen. Ach, lassen wir, erwähnen wir nicht. Es soll die Dankbarkeit zeigen, daraus hat uns Gott gerettet. Und jetzt sagt mancher vielleicht von euch auch, ich war doch gar nicht so ein böser Kerl. Ja, aber ich hoffe, biblisch ist euch alle klar, egal ob ein bisschen böse oder ein bisschen mehr böse oder ganz böse, schon ein bisschen böse genügt, um ewig von Gott getrennt zu sein. Und es gilt ja nicht nur das Äußere. Wenn ihr dann in euer Herz hineinschaut oder mal euch daran erinnert, dann waren wir alle böse und schlimm. Was weiß ich? Dann, wenn Jesus sagt, wenn du deinem Bruder irgendein böses Schimpfwort sagst, Recker, dann bist du schon des ewigen Gerichts schuldig. Ja, jetzt erinnert euch doch mal, wenn ihr Geschwister zu Hause gehabt habt, habt ihr mal Böses über die gedacht? Oh, ewiges Höllesfeuer. Oder er sagt, wenn du in deinem Kopf schon jemand anders töten willst, nicht? Oder wenn du eine Frau ansiehst und sie begehrst, oh, dann merken wir, ja, auch diejenigen, die von uns ganz lieb und nett sind. So ganz lieb und nett sind wir im Herzen auch alle nicht gewesen. Und sind es manchmal bis heute nicht. Und wenn wir uns daran erinnern, nicht um uns groß darzustellen, sondern umso mehr die Größe Gottes, die Dankbarkeit von ihm zu haben. Dankbarkeit, da hast du mich herausgeholt. Du hast mich zum neuen Menschen gemacht, der dir ein Stückchen ähnlicher geworden ist. Dankbarkeit. Ich glaube, das Zurückschauen kann manchmal auch dazu bringen, dass wir uns anstrengen für den Glauben, dass wir uns einsetzen für den Glauben, weil wir merken, Gott hat so viel aufgewandt, er hat so viel eingesetzt, ich möchte mich auch einsetzen. Das ist ja das, wo Jesus dann sagt, als die Sünderin kommt und ihm die Füße salbt, dann sagt er, wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und häufig ist es ja so, dass Leute, die vollkommen aus einem ganz schlechten Leben rausgerissen worden sind, dass ihnen viel mehr vor Augen ist, was Jesus eigentlich für sie getan hat. Und die Erinnerung daran motiviert sie, ich will mich einsetzen. Gott hat mir so viel gegeben, ich will auch für ihn was einsetzen dabei. Nicht wegen Werkgerechtigkeit, sondern einfach, weil ich Gott so liebe, weil er so viel für mich aufgewandt hat. Es kann manchmal auch andere ermutigen. Ich war so schlimm und Gott hat mich da trotzdem rausgerettet. Es gibt keinen, der zu schlimm ist, sodass Gott ihn nicht retten könnte. Der Gedanke kommt später in dem Text auch nochmal, da wird er von Paulus direkt erwähnt. Paulus, und das ist das Besondere, erkennt aber seinen Irrweg. Und das tun die Irrlehrer nicht. Die Irrlehrer bleiben auf ihrem Weg. Sie halten sich sogar noch für gut. Sie erkennen gar nicht, wo sie schuldig sind vor Gott. Paulus erkennt es. Aber er bleibt nicht daran, sondern er erkennt seinen Irrweg und er kehrt dann um, er bittet um Vergebung. Und deshalb lesen wir dann auch in Ende Vers 13, aber mir ist Erbarmung widerfahren. Das ist das Wichtige. Er merkt, ich habe vollkommen falsch gehandelt, aber Gott hat sich über mir erbarmt. Worin drückt sich dieses Erbarmen aus? Ich glaube, es sind mehrere Stufen. Der erste Punkt des Erbarmens ist schon, dass Gott dem Paulus überhaupt nachgegangen ist. Der hätte ja auch sagen können, dieser verbohrte Kerl soll der doch machen, was er will.
Oder er hätte auch sagen können, mal ein kleiner Herzinfarkt, zack, jetzt ist die Christenverfolgung vorbei. Wäre auch möglich, wäre alles in der Macht Gottes gewesen. Aber das Erbarmen Gottes hat sich schon darin gezeigt, dass er selbst diesen Christenverfolger Paulus geliebt hat und dass er ihm nachgegangen ist. Die nächste Stufe, dass er erkennen konnte, welchen falschen Weg er geht. Und die dritte Stufe dabei, dass er dann auch Vergebung seiner Schuld bekommen hat. Aber das Erbarmen Gottes fing ja viel früher an, nicht erst bei der Sündenvergebung. Das fing viel früher an, wo Gott das alles vorbereitet hat, dass er überhaupt dazu gekommen ist. Und mir ist sowas immer wieder deutlich geworden, wo ich manchmal auf Menschen treffe, denen erklärst du das Evangelium und das scheint wie vor eine Betonwand zu gehen. Und das sind gar nicht mal dumme Leute. Und da wird mir immer wieder deutlich, es ist auch schon Gnade Gottes, dass wir sein Angebot verstehen können, wahrnehmen können. Denn das können wir auch nicht von selbst. Das ist eine Illusion, dass Menschen meinen, sie könnten sich bekehren, allein wann sie es wollten. Sondern sie können es nur dann, wenn Gott sie im Herzen anspricht und wenn sie plötzlich ihnen klar wird, genau so ist es, das stimmt. Denn das ist ja nicht eine Sache intellektuell Nachdenken. Wenn wir 10 Jahre nachgedacht haben, dann sind wir so weit. Sondern Gott muss es offenbaren. Ich habe gestern schon zitiert, möchte das hier nochmal tun. Jesus sagt dann, wer kann den Vater erkennen als nur der Sohn? Und wem der Sohn es offenbart? Das heißt, wie willst du Gott erkennen, wenn Gott es dir nicht offenbart? Wie willst du Gott erkennen, wenn Jesus dir nicht offenbart? Das geht gar nicht. Und hier ist die Gnade Gottes, diese Erbarmen Gottes, äußert sich schon darin, dass Gott uns überhaupt diese Erkenntnis gegeben hat. Dass wir plötzlich Zusammenhänge erkennen, auf die wir ja nicht durch eigenes Nachdenken gekommen sind. Und Paulus genauso wenig. Das ist Erbarmen. Und am Ende natürlich das Erbarmen, Vergebung der Schuld spielt dabei eine Rolle. Dann hat er eine seltsame Begründung, könnten wir sagen. Da sagt er nämlich, mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Das klingt ja fast so, wenn ich keine Ahnung habe, kann ich tun, was ich will. Dann könnt ihr sagen, Pech, dass ihr jetzt schon in der christlichen Gemeinde seid. Wenn ihr nicht gläubig gewesen seid, ihr hättet jetzt eure Arbeitgeber betrügen können, ihr hättet eure Ehefrau betrügen können, Scheidung machen können, morden können. Ihr müsst nur nicht Bescheid wissen. Dann ist alles okay. Meint Paulus das damit? Natürlich nicht, das sei ferne, würde Paulus hier sagen an der Stelle. In keinem Fall. Er meint nicht, dass Sünde einfach deshalb vergeben wird. Er bezieht das ja auf sein spezielles Vergehen, nicht auf irgendwelche Sünde. Wobei ich hier auch sagen will, das ist schon ein Teil biblischer Wahrheit. Ein Teil biblischer Wahrheit ist nämlich, wem viel gegeben ist, der hat auch viel Verantwortung. Das lesen wir in der Bibel immer wieder. Denk mal im Römerbrief, da wird gesagt, die Heiden, die haben das Gewissen und haben die Natur. Und daran erkennen sie, dass ein Gott ist. Sie haben ihn dann nicht geachtet, verloren. Und dann steht, ihr als Juden, spricht Paulus die Juden an, ihr habt aber noch das Gesetz von Gott bekommen, ihr habt die Propheten bekommen, ihr wisst eigentlich noch viel mehr. Deshalb ist eure Verantwortung noch viel größer. Also das gilt schon. Und ich glaube auch, dass später lesen wir auch im Timotheusbrief, dass eben diejenigen, also die Lehrer werden ein umso höheres, stärkeres Urteil empfangen. Also das heißt, derjenige, der einen klaren Blick hat, hat auch mehr Verantwortung dabei. Da denke ich mir immer wieder, wie werden da mal die ganzen ungläubigen Pfarrer dastehen? Die treten als Vertreter Gottes auf, haben das Amt des Pfarrers, sollen die Gemeinde Herde nicht, hüten, sollen die anweisen und bringen sie weg vom Glauben. Da denke ich mir mal, auch in der Bibel ganz deutlich, die werden ein umso härteres Urteil empfangen, weil sie nicht nur für sich selbst gesorgt haben, sondern diesen Auftrag, den sie von Gott bekommen haben, missbraucht haben. Ein Teil ist es natürlich nicht nur der Pfarrer oder eben da der Älteste oder sonst irgendetwas, sondern zum Teil sind es wir alle. Denn wir alle haben ja schon wesentlich mehr Wissen und dadurch auch mehr Verantwortung als der normale Ungläubige. Wenn der Ungläubige neben der im Nachbarhaus sündigt, dann könnten wir sagen, das ist falsch. Klar, der wird auch von Gott zur Rechenschaft gezogen. Zum Teil können wir auch sagen, naja, manche Sachen weiß der gar nicht besser. Wer hat es ihm denn gesagt? Du weißt aber manche Sachen besser. Jetzt ist die Frage, wie gehst du dann damit um für dein Leben und wie gehst du damit um, dass du auch anderen Menschen das weitergibst? Paulus erwähnt das hier als Rückblick auf sein Leben, bevor er Christ geworden ist. Jetzt müssen wir natürlich auch sehen, das gilt ja nicht nur für diese Situation, sondern jetzt, wo wir mehr wissen, haben wir auch mehr Verantwortung dafür. Also, ich glaube, Paulus will sich nicht total entschuldigen dabei. Einerseits, wer mehr weiß, hat mehr Verantwortung. Paulus wusste über das Evangelium wenig. Er meint, er hat weniger Verantwortung als die, die es wussten. Ich glaube aber, dass er das auch noch auf einen ganz bestimmten Punkt bezieht. Er erwähnt ja vorher, dass er dort Lästerer und Verfolger gewesen war. Und da lesen wir ja auch die Aussagen Jesu, dass es nur eine einzige Sünde gibt, die nämlich nicht vergebbar ist. Das ist die Sünde wider den Heiligen Geist. Und das wird im Matthäus-Evangelium in dem Zusammenhang erzählt, dass die Pharisäer zu Jesus kommen und sagen, der treibt den Teufel durch den Beelzebub aus. Das heißt, hier ist einer, der weiß die Wahrheit. Denn die Pharisäer, die macht Jesus ja aufmerksam, sagt, ihr wisst doch, was in der Bibel steht. Die hätten wissen müssen, dass Jesus der Messias ist. Und trotz besseren Wissens haben sie Jesus nicht nur abgelehnt, sondern haben Jesus unterschoben, das ist vom Teufel. Und genau dasselbe hat der Paulus auch getan, indem er nicht den Jüngern gesagt hat, ihr seid ja vollkommen falsch und ihr seid ja gegen Gott. Und also das heißt, er hat eigentlich Gott gelästert. Und da sagt er, naja, das Einzige, was ich mir dazu gute halten kann, ist noch, ich hab's wirklich nicht besser gewusst. Keine Entschuldigung für die Sünde ist trotzdem da. Aber er sagt, sonst wahrscheinlich hätte mir Gott gar nie vergeben können. Warum? Weil dann wäre es nämlich die Lästerung wieder in den Heiligen Geist gewesen. Hätte er das mit der vollen Überzeugung gemacht, hätte ihn die Botschaft Jesu getroffen und er hätte gewusst, Jesus der Messias, hätte dann die Christen verfolgt, dann wäre das wahrscheinlich genauso die Sünde wieder den Heiligen Geist und dann wäre für ihn Schluss gewesen. Und ich glaube, er bezieht das speziell darauf. Und da sagt er, ja, ich habe die Christen verfolgt, das war super schlimm gewesen, aber ich habe Erbarmen bekommen. Warum? Weil ich es natürlich als Fehler getan habe, aber weil mir war es nicht klar. Das macht die Sache nicht besser. Aber Sünde wider den Heiligen Geist ist nicht vergebbar. Diese Sünde, dass er Christen gelästert hat, Gott gelästert hat, Christen verfolgt hat, die war nur deshalb vergebbar, weil er es von dem Moment an noch nicht wusste. Ich glaube, genau darauf bezieht er sich an dieser Stelle, weshalb er das erwähnt. Keine billige Entschuldigung für einen, der nicht Bescheid weiß, es ist keine Sünde, doch es ist Sünde, aber es ist eine, die ihm zum Glück vergeben worden ist. Dann Vers 14. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß. War wodurch? Ja, durch die Erlösung des Paulus. Er redet ja von sich selbst. Das heißt, er will sagen, wenn jemand schon mich errettet, so einen, der wirklich der Schlimmste gewesen war, der so ganz knapp noch hauchdünn in den Himmel hineingekommen ist, dann muss die Gnade Gottes wirklich unendlich sein. So ähnlich argumentiert er. Und hier merken wir wieder, er schaut gar nicht auf seine Werke und Leistungen, sondern was für ihn ganz klar ist, dass er gerettet ist, ist nicht seine Leistung. Dass er jetzt den Dienst tut, ist nicht seine Leistung, sondern es ist wirklich nur der Gnade Gottes zu verdanken. Indem er sich erstmal fertig macht und dann sagt, und es ist Gnade Gottes, dass er mich gerettet hat und dass ich da hineingekommen bin. Also Gnade Gottes. Also und die Gnade Gottes, unseres Herrn, wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Jesus Christus ist. Dadurch, dass er ihn gerettet hat. Er hat Paulus gerettet, er hat aber nicht nur ihn gerettet, er hat ihn dann auch erwählt für den Dienst. Auch da wird die Gnade Gottes in besonderer Weise groß. Und dann erwähnt er noch insbesondere, wird das groß oder samt. Also die Gnade wird groß. Und auch der Glaube und die Liebe wird groß durch das, was er getan hat. Warum? Glaube wird in Jesus groß, weil Jesus was Jesus getan hat, lernt der Paulus und lernen wir vollkommen von uns wegzuschauen. Und Glauben heißt ja Vertrauen, also dieses ganz auf Gott Vertrauen. Und wenn jemand gar nichts mehr anzubieten hat, dann bleibt ja gar nicht mehr an übrig, als ganz auf Gott zu vertrauen. Also durch die Erlösung, die Paulus gehabt hat, zeigt Gott auch noch, wie groß Vertrauen sein kann dabei. Und auch, wie groß die Liebe ist. Denn jemanden, das sagt ja auch Jesus, wer hat größere Liebe, als der sein Leben gibt für seine Freunde? Oder andererseits doch, ich habe euch geliebt, als ihr noch meine Feinde wart. Also die Feindesliebe sogar. Immens große Liebe. Und die zeigt er genau an dieser Stelle. Also durch die Errettung des Paulus wird erstens groß die Gnade, wird zweitens groß der Glaube und wird drittens groß die Liebe von Jesus. Hier geht es ja nicht um unsere Liebe, sondern hier geht es ja um die Liebe, die in Jesus Christus ist, steht da. Also Paulus wurde errettet, so sagt er, gar nicht für sich selbst, sondern Paulus wurde gerettet, weil Gott sich daran groß gemacht hat. Weil er aller Welt seine Gnade, seine Liebe und sein Glauben, also sein Vertrauen gezeigt hat, dass Vertrauen nötig ist dabei. Und dann geht es weiter, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert. Und jetzt wird erwähnt, was denn da aller Annahme wert ist. Zweimal wird am Anfang jetzt die Aufmerksamkeit der Leser auf die folgende Aussage gelenkt. Einmal, glaubwürdig ist das Wort. Also da merken wir schon, jetzt kommt nicht irgendwas, jetzt muss was ganz Besonderes kommen. Da will er also sagen, glaubwürdig bezeichnen wir normalerweise etwas, was überprüft ist. Also wenn ich sage, diese Person ist glaubwürdig, dieses Buch ist glaubwürdig, Das sagen wir normalerweise nicht aus dem Handgelenk geschüttelt, sondern nachdem wir uns damit auseinandergesetzt haben, darüber nachgedacht haben, nachdem wir es überprüft haben, nachdem es sich bewährt hat. Und genauso das will er hier sagen. Das, was ich euch jetzt sage, das steht wirklich richtig fest. Das habe ich genauso erfahren. Und dann betont er das, übrigens diese Einleitung glaubwürdig, benutzt er nochmal in Kapitel 3, Vers 1, in Kapitel 4, Vers 9, in 2. Timotheus 2, Vers 11, immer dann, wenn ganz besonders wichtige Aussagen kommen. Dann erwähnt er das nochmal. Und das doppelt er nochmal, indem er jetzt danach sagt, es ist aller Annahme wert. Das bedeutet ja im Grunde nochmal das Gleiche. Also was ich euch jetzt sage, das lohnt sich wirklich gut zuzuhören. Deshalb passt genau auf. Also das sagt er damals den Lesern, gilt jetzt natürlich auch für euch dabei. Also was jetzt kommt, ganz wichtig. Es ist ja vieles wichtig in dem Brief, aber das hebt er jetzt ganz besonders heraus. Und deshalb sollten wir da die Ohren aufmachen. Und was kommt? Dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten. Und als Christen gewöhnen wir uns ja manchmal an diese Feststellung. Aber der Paulus kann scheinbar immer wieder darüber staunen. Das ist aller Annahme wert. Da müssen wir wirklich drauf hören. Das hat sich wirklich bewährt. Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das ist die Hauptaufgabe. Er wollte nicht die Menschen ein bisschen besser machen. So wie es manche gibt, die sagen, ach, ich halte mich nach den 10 Geboten. Oder ich halte mich nach der Bergpredigt. Oder Jesus war ein guter Mensch. Der ist ja ein Vorbild. Die haben nicht begriffen, worum es eigentlich geht. Und es gibt ja heute selbst Prediger, selbst Pfarrer, die scheinbar nicht verstanden haben, wofür Jesus eigentlich auf die Welt gekommen ist. Und warum er sterben musste. Hier steht, Paulus sagt es ganz deutlich, er ist gekommen, um Sünder zu retten. Nicht um irgendeine neue Kirchenreform zu machen, nicht um Menschen ein bisschen besser zu machen, sondern um Sünder zu retten. Das ist ihm hier ganz, ganz wichtig, deshalb erwähnt er das dabei auch. Christus ist gekommen, um Sünder zu retten. Damit können wir ja auch davon ausgehen, dass hier ein Punkt sein wird, den die Irrlehrer nicht verstanden haben. Scheinbar haben sie diese Rettung durch Jesus Christus zur Nebensache gemacht. Vielleicht nicht ganz unter den Tisch gekehrt. Vielleicht so ähnlich wie bei den Zeugen Jehovas. Mit denen könnt ihr endlos diskutieren. Und wenn ihr sagt, Jesus ist wichtig, sagen sie, ja, er ist wichtig. Er ist für die Sünden gestorben. Ja, er ist für die Sünden gestorben. Aber jetzt musst du noch das und das und das und das tun. Gerade neulich war wieder eine junge Frau, lieb und nett, die kommt seit Jahren. Also jung ist sie auch nicht mehr. Sie war mal jung, als sie so vor 10 Jahren das erste Mal gekommen ist. Aber jetzt nicht mehr ganz so jung. Aber sie kam dann wieder und hat gesagt, ja, es ist ja ganz wichtig, dass wir zu Gott als Jehova sprechen. Also gut, du wirst halt nur errettet, wenn du zu Gott Jehova sagst. Da würde ich auch sagen, hey, was ist das für eine Botschaft? Die hat ja noch gar nicht richtig begriffen, worum es geht. Also du musst um Vergebung der Sünden sprechen, aber ganz klar sagt sie auch, wenn du Gott nicht Jehova nennst, dann weiß er ja gar nicht, dass er gemeint ist. Wo man sagt, absurd dabei. Ich habe sie auch schon selbst mal gefragt, ja, wo in der Bibel sagt uns Jesus denn, dass wir zu Gott Jehova sagen sollen? Ja, sagt er nicht so direkt, nicht? Dann sage ich ihm, ja, und das einzige Gebet, von dem Jesus gesagt hat, wie wir beten sollen, was steht denn da? Jehova unser. Nee, sondern da steht Vater unser, also scheinbar genügt das. Jesus hat so gebetet und sagt, ihr sollt auch so beten. Ja, warum sagt er uns denn da nicht, dass wir Jehova beten sollen? Ja, dann ist das wieder so schwierig, nicht? Dann argumentieren sie wieder hin und her und was weiß ich und so durch den Rücken in der Brust ins Auge und so und dann irgendwann kommt am Ende was ganz anderes heraus. Und dabei müssen wir sagen, diese Leute, die erkennen schon, Jesus ist wichtig, naja. Aber die Erlösung ist nicht mehr der Mittelpunkt. Und hier steht ganz klar, wofür ist Jesus in die Welt gekommen? Nicht um uns zu sagen, dass wir keine Bluttransfusion nehmen sollen, dass wir keinen Geburtstag feiern sollen, kein Weihnachten. Sondern Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Das ist der Kern. Und die Zeugen Jehovas versuchen immer noch mit Selbstgerechtigkeit irgendwie den Weg zu finden. Ich tue ja noch ein bisschen, ich habe den Zeugendienst an der Haustür und ich habe da das Versammlungsbuchstudium regelmäßig besucht und ich habe und so weiter und so weiter. Da merken wir, das ist es nicht. Jesus ist gekommen, nicht um neue Gebote aufzurichten, sondern um Sünder zu retten dabei. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung für jeden von uns. Ich weiß nicht, wie es in eurem Leben aussieht, ob ihr eben Sündenvergebung durch Jesus Christus bekommen habt. Wenn ja, dann jubelt bei solch einer Stelle. Ne? Also wenn wir jetzt in der charismatischen Gemeinde wären, dann könntet ihr jetzt Halleluja rufen. Da wir hier nicht sind, ja, ich meine, ihr dürft auch wenn wir hier nicht charismatisch sind. Ne? Und, oder Hosianna oder sonst irgendetwas. Und ja, würde ja manchmal so zur Auflockerung der Atmosphäre beitragen. Ne? Dann so zwischendurch und ja. Also das wäre möglich, aber dass ihr freut dabei. Für denjenigen, der diese persönliche Beziehung zu Jesus nicht hat, derjenige, der einfach ein bisschen fromm lebt, der irgendwie das schon für wahr hält, der wird irgendwann von dieser Wahrheit hoffentlich getroffen und konfrontiert. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Und das gilt dann auch für dich, wenn du noch keine Sündenvergebung in deinem Leben hast. Und die hast du ja nicht von Natur aus. Auch nicht, weil du Gemeinde besuchst, auch nicht, weil du in der Bibel liest, auch nicht, weil du in einer christlichen Familie geboren bist, sondern Sündenvergebung hast du nur, wenn du zu Gott kommst, deine Sünden bekennst und dann um Vergebung bittest. Das braucht erstmal die Demütigung zu sagen, ja, ich bin tatsächlich schwach, ich brauche Vergebung und ihn dann darum bittest und dann verspricht er, Sünden zu vergeben, in dein Leben zu kommen mit dem Heiligen Geist und dein Leben innerlich zu erneuern. Das heißt nicht, dass du von heute auf morgen vollkommen anders denkst, dich selbst nicht mehr wiedererkennst, aber dass Gott jetzt anfängt, in deinem Leben zu arbeiten und dein Leben zu verändern. Und das gilt, alle Tradition hilft dabei nicht, alle Gemeindebesuche helfen dabei nicht, sondern nur dieses Erkennen, ich bin schuldig, Jesus ist auch für mich gekommen. Und dann ihn darum bitten, Herr Jesus, vergib du mir, was ich getan habe. Und dann all das, was Jesus in Erinnerung ruft, zu nennen und zu sagen und dann um Vergebung zu bitten. Und dann verspricht er, dass er uns vergibt und den Heiligen Geist schickt, der in uns wohnt und dass wir dann als Christen weiterleben. Und das ist das, was er hier in den Mittelpunkt stellt, was für ihn ganz, ganz wichtig ist. Und leider ist es so, dass auch selbst in freikirchlichen Gemeinden das manchmal unter die Räder kommen kann. Ein Beispiel, was denjenigen, die ja schon so häufig gewesen sind, habe ich bestimmt schon mal erzählt. Aber ich fand es einfach ein besonders für mich eindrückliches, weshalb ich es hier nochmal erzähle. Wenn ihr euch daran erinnert, freut euch mit mir für das zweite Mal, wenn ich es erzähle. Falls ihr es nicht kennt, dann freut euch darüber das erste Mal. Also, ich war vor ein paar Jahren mit einer Gruppe von Schülern in einer Gemeinde. Ich sage jetzt nicht welche, aber eine fromme Gemeinde. Ja? Und da habe ich eine Evangelisation gehalten. Und dann am Abend, so nach der Evangelisation, bin ich da am Tisch. Die Gäste waren alle schon gegangen und sitze da am Tisch mit dem Jugendleiter der Gemeinde. Und dann frage ich eben, ja, wie bist du eigentlich zum Glauben gekommen? Dann schaut er sich um, nicht so, keiner da. Ich bin gar nicht zum Glauben gekommen. Ja, und das ist ihm während der Predigt deutlich geworden. Es hat ihn aber nie jemand darauf angesprochen. Warum? Weil der kam aus einer frommen Familie in der Gemeinde. Da ging man immer davon aus, dass der schon gläubig ist. Und weil der so fromm sich verhalten hat, er ist nie so ausgeflippt und so, sondern immer schön lieb und nett in die Kinderstunde gegangen, Jugendstunde gegangen, dann hat man ihn erstmal zum Mitarbeiter gemacht und hinterher zum Leiter der Jugendgruppe. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, ja, also, das ist eigentlich schlecht, dann sollst du dich bekehren. Dann kannst du es ja jetzt. Tja, und dann hat er gesagt, ja, aber was denken die anderen über mich dabei? Die denken doch schon, ich bin alle gläubig, kann ich ja nicht machen. Und dann haben wir eine Zeit lang gesprochen, was weiß ich, Viertelstunde, 20 Minuten dabei. Und dann habe ich gemerkt, also irgendwie ist damit noch nicht ganz fertig. Dann habe ich ihm gesagt, okay, denk darüber nach, fahr nach Hause, wir können uns morgen auch noch weiter unterhalten. Und dann fährt er nach Hause, wir setzen uns noch mit den anderen Schülern zusammen, wir beten für den Abend und für die Leute, die da gewesen sind. Und so eine halbe Stunde später kommt er zurück. Ist mit Tränen in den Augen, steht in der Tür und sagt, ich konnte nicht nach Hause fahren. Als ich hier, was weiß ich, 2-3 Kilometer weg war, ich musste an den Straßenrand fahren, Gott hat so zu mir gesprochen, ich musste ihm meine Schuld bekennen und jetzt weiß ich, jetzt bin ich Christ, jetzt meine Schuld vergeben. Das war toll. Und zwar auch toll, um zu sehen, das war nicht durch Drängen, das hat Gott gemacht dabei. Und Gott hat ihm deutlich gemacht, es kommt gar nicht darauf an, auch wenn ich Jugendleiter dieser Jugendgruppe bin, es ist wichtig, dass ich vor Gott klar stehe und nicht, was die anderen über mich denken. Und das fand ich herausfordernd dabei. Ich freue mich über den Mut, den dieser Jugendmitarbeiter gehabt hat. Auf der anderen Seite natürlich habe ich auch etwas ungute Gefühle, wo ich dachte, na ja, es hätte doch vielleicht auch jemand anders in der Gemeinde ihn mal ansprechen können. Denn immerhin, der hat jahrelang da gelebt und gemeint, so ist Christsein halt. Du wächst da hinein und du vertrittst das, was deine Eltern auch vertreten und dann läuft's halt so. Du gehst am Sonntag zum Gottesdienst, das war's. Aber das ist eben gerade nicht. Jesus ist gekommen, um Sünder zu retten. Das hat der damals begriffen, dieser Jugendmitarbeiter, das ist toll und der macht seitdem auch seine Arbeit und super macht er die weiter dabei. Aber das ist wichtig auch für jeden Einzelnen von uns, dass wir das erkennen und dass wir uns entweder darüber freuen und sagen, Halleluja, Gott hat mir Sünden vergeben, ich habe dadurch ewiges Leben bei ihm. Oder dass du dir neue Gedanken darüber machst und dann Leben mit Jesus anfängst, wo du es bisher noch nicht getan hast. Also, Jesus Christus ist gekommen in die Welt, um Sünder zu retten. Und dann sagt Paulus, von denen ich der Größte bin. Also, man könnte es jetzt missverstehen und sagen, ach, der Paulus ist ja gar nicht bescheiden, ich bin der Größte. Ja, ihr müsst im Zusammenhang lesen. Er ist der Größte was? Er ist der größte Sünder. Na, das meint er damit. Er ist sich im Bewusstsein, ich bin der Schlimmste. Was ich gemacht habe, also das ist so schlimm, ich rede gar nicht drüber. Das ist hiermit gemeint. Und Jesus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Und jetzt sagt er, und selbst für mich war Jesus noch da. Und das bringt ihn dann zum Lob. Jetzt kommt er gleich wieder weiter und lobt dann Gott, wie toll der ist. Weil er merkt, Jesus ist nicht nur für irgendwie die guten Menschen gekommen, sondern selbst für mich als schlimm Mörder, Christenverfolger und so weiter, was der alles gemacht hat. Und dann können wir das ein bisschen nachvollziehen. Dabei ihm ist diese Dankbarkeit und Begeisterung für Jesus. Aber darum ist mir Erbarmung widerfahren. Jetzt kommt wieder dieses Erbarmung. Ich habe das vorher ausgelegt. Erbarmung heißt hier, er ist ihm nachgegangen. Er hat ihm gezeigt, wie das mit Jesus wirklich aussieht. Und er hat ihm Sünden vergeben. Das ist die Erbarmung. Da aber mir ist Erbarmung widerfahren. Warum? Damit an mir zuerst Jesus Christus alle Langmut erzeige, zum Vorbild für die, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Also das, was er hier an dieser Stelle deutlich macht, ist, die Erlösung, die ist eigentlich gar nicht in erster Linie für ihn. Sondern er sagt, eigentlich hat mich Jesus gar nicht gerettet, weil ich es unbedingt, weil ich so wichtig bin. Sondern Jesus hat mich nur errettet, damit es ein Zeugnis für die anderen ist, die dazusehen und sehen, selbst dieser schlimme Kerl ist gerettet worden. Und dadurch werden sie ermutigt. Warum? Zum Vorbild für die Langmut. Dass die Leute die Langmut Gottes sehen. Hier merken wir ein Stück dieser Selbstlosigkeit. Denn manchmal als Christen könnten wir ja noch den Eindruck haben, na ja, Gott hat mich gerettet halt, weil ich irgendwie so schon ein bisschen wichtig bin. Ne? Und überhaupt soll ich ja verloren gehen. Also ich brauche doch Erlösung. Und das gilt für Paulus, das ist natürlich auch ein Teil, aber das erwähnt er nicht mal. Sondern er sagt, ja, also Gott hätte mich genauso gut verloren gehen lassen können. Das war nicht, weil der Paulus so wichtig war. Sondern eigentlich hat er mich nur gerettet, damit alle anderen Menschen sehen, wie großzügig und langmütig Gott ist, dass er selbst diesen argen Christenverfolger nicht verloren gehen lässt. Also er nutzt das wiederum, um nicht auf sich aufmerksam zu machen, so, okay, Gott ist toll, der hat mir jetzt ewiges Leben gegeben. Nein, Gott ist toll, der hat mich schlimm Sünder gerettet und dadurch allen gezeigt, wie groß seine Liebe ist. Das sagt er hier ja ganz deutlich dabei. Zum Vorbild, die alle, die künftig an ihn glauben würden, zum ewigen Leben. Nebenher wird uns auch noch gesagt, sie glauben. Glauben heißt ja hier Vertrauen, das heißt auf Jesus vertrauen, dass er Sünde vergibt. Und wofür ist die Sündenvergebung? Zum ewigen Leben. Das heißt, unser Glaube, und hier haben manche Christen auch ein Missverständnis, unser Glaube ist nicht in erster Linie dafür da, dass unser Leben hier auf der Erde besser geregelt ist. Das ist manchmal ein Nebeneffekt, aber auch nicht immer. Denn viele Christen haben Probleme, die sie früher nicht hatten. Ist es so? Manche Leute haben einfacher gelebt, als sie ungläubig waren. Du hast einfach in den Tag hineingelebt, manches ging schief, manches ging gut. Und jetzt als Christ hast du noch zusätzliche Probleme. Früher hast du vielleicht am Arbeitsplatz einfach Sachen mitgehen lassen. Ja, heute plagt dich ein schlechtes Gewissen. Mühsam, oder? Oder du bist irgendwo im Verkauf und dann willst du gerade dem Kunden versprechen, ja, wir liefern in einer Woche. Und dann denkst du, oh, stimmt ja eigentlich gar nicht, ne? Ich kann nicht mehr lügen. Ah, Problem wieder. Und so gibt es ja viele Probleme, die du als Christ hast, die du früher nicht hattest. Und wie gesagt, dafür errettet Jesus nicht. Er errettet nicht, damit alles im Leben glatt läuft. Es gibt ja manche Christen, die werben damit und sagen, du bist Christ, alle Christen sind reich und gesund und was weiß ich und leben ewig, hier auf der Erde. Das klappt ja auch nie, selbst bei den Christen nicht, die es vertreten. Die werden auch krank und von denen sind nicht alle reich und die sterben auch alle. Ich habe bisher keinen Christen getroffen, der, egal wie stark er geglaubt hat, hier wirklich viel länger gelebt hat auf der Erde. Der Glaube hat auch nur bis 70, 80 Jahre gereicht. Ja. Und dann müssen wir sagen, ja, dann lass das ganze Zeug doch. Du stirbst, wann Gott es will. Und dann merke ich, manche, die das vertreten, dann sterben die trotzdem früh und dann kommen irgendwelche Verrenkungen. Ja, das war jetzt eine besondere Anfechtung und was weiß ich und da sollten andere versucht werden. Nein, das ist einfach hier, Gott sagt, Schluss, Ende, aus. Es kommt nicht darauf an, was wir uns wünschen, sondern was Gott setzt. Und was ist das große Versprechen, was Jesus seinen Jüngern sagt? Da sagt er, wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr reich und angesehen. Nein, er sagt den Jüngern, mich haben sie verfolgt, euch werden sie auch verfolgen. Da hätten sie es auch angenehmer, wären sie keine Christen gewesen. Der Petrus hätte sein Fischereigeschäft weiter betrieben, hätte sich um seine Kinder kümmern können, um seine Großmutter und was weiß ich. Wäre schön nett, lieb und nett gelaufen dabei. Aber so ständig Ärger. Im Gefängnis und am Ende des Lebens noch umgebracht. Nicht so toll. Und da merken wir, Jesus ist nicht gekommen, um uns hier auf der Erde ein wahnsinnig glückliches Leben zu bereiten. Sondern Jesus ist gekommen, wie wir hier stehen, zum Glauben für das ewige Leben. Das ist der entscheidende Faktor. Denn unser Hauptproblem im Leben sind nicht Krankheiten oder Armut. Die können sehr, sehr schwer sein. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Sondern Gott gibt uns hier eine Perspektive. Im Blick der Ewigkeit ist dieses kurze Leben, was wir auf der Erde haben, nicht unser Hauptproblem. Sondern Hauptproblem ist unsere Trennung von Gott. Und ist unsere Sünde, unsere Schuld, die uns von Gott trennt. Und die räumt Jesus auf. Dass er nebenher manchmal aus großer Gnade uns auch noch sich auch noch um unsere kleinen Probleme kümmert, das finde ich ja ganz toll. Das ist für mich auch immer wieder vollkommen überraschend. Ja, und zwar einfach vollkommen überraschend, weil ich mir manchmal auch denke, hey, da gibt es so viel tausend Christen, so viele Millionen Christen, warum kümmert er sich gerade um meine Kleinigkeiten, um die ich ihn bitte? Und manchmal bitte ich ihn ja um irgendwelche Kleinigkeiten. Also gemessen daran, dass es Christen gibt in Afghanistan oder irgendwo in Afrika, in Nigeria, die gerade mal verfolgt werden, im Gefängnis sind, kurz davor sind, umgebracht zu werden. Andere Christen sind kurz vor dem Verhungern. Da würde ich ja sagen, ja okay, das sind ja wirklich wichtige Anliegen. Aber dann komme ich mich manchmal mit klein. Was weiß ich, ich habe irgendwas verloren und ich bitte Gott darum. Mein Auto ist kaputt und ich bitte Gott darum. Ich habe kein Geld für irgendwelche Sachen und ich bitte Gott darum. Und dann staune ich immer wieder, wie häufig Gott dann antwortet und reagiert. Weil er es ja gar nicht tun müsste. Und ich könnte auch Gott nie einen Vorwurf machen, wenn er es nicht tut. Weil die Hauptsache, die er mir versprochen hat, und da ist er treu, wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. 1. Johannes 1, Vers 8. Das ist das, was er uns versprochen hat. Aber das andere, das sind dann so Zusatzsätze, die wir aber nie einklagen können, die nicht selbstverständlich sind, aber wo Gott dann so ein bisschen uns trotzdem noch dazu schenkt. Und da, das begeistert den Paulus hier an dieser Stelle auch. Vers 17, und hier merken wir, er so begeistert, ah ja, Jesus hat uns das ewige Leben gegeben, dann kommt als nächstes dem König der Ewigkeiten aber, dem unvergänglichen, unsichtbaren, alleinweisen Gott sei Ehre und Ruhm von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Da kommt jetzt so eine Art Anbetung da hinein. Aber für ihn, der staunt darüber, über diese große Gnade Gottes, dass er sich um uns als Erdenwürmlein kümmert, die wir uns ja so wichtig nehmen. Ich meine, manches Mal, dann finde ich das fast unheimlich, versuche ich mich so in die Situation Gottes hinein zu versetzen. Also nur für einen Moment, soweit ich es menschlich überhaupt kann. Dann stelle ich mir mal vor, Gott mit einem Wort schafft das ganze Universum. Zack, mit einem Wort, es war da. Und heute, unsere Spitzenwissenschaftler mit Hubble-Teleskop und allem, die können dieses riesige Universum nicht mal berechnen, erfassen, anschauen, gar nichts. Nur einen kleinen Teil davon. Und Gott mit einem Wort, zack, es war da. Gott sieht die gesamte Weltgeschichte. Und in der gesamten Weltgeschichte waren ja nun eine ganze Menge wichtige Leute. Riesige Erfinder, größenwahnsinnige Diktatoren, was weiß ich alles für Leute, um die sich Gott schon gekümmert hat. Und dann hier zu sehen, und Gott, dieser große Gott, der wird Mensch, der stirbt für unsere Sünde. Für uns, Gott hätte doch genauso gut sagen können, ach Erde, weg, probieren wir nochmal neu. Wäre doch auch möglich gewesen. Also aus der Perspektive der Bibel. Und deshalb kommt hier diese Größe Gottes, ich glaube tatsächlich, die ist für uns eigentlich so nicht verständlich. Warum? Weil wir ja immer diese Bauchnabelperspektive haben. Und die Moderne, die versucht uns noch darin zu unterstützen. Wir sind der Nabel der Welt. Alles dreht sich um uns. Wenn es mir gut geht, ist alles gut und mein Leben ist das Wichtigste. Aber wenn wir so ein bisschen mal über uns hinausschauen, dann merken wir, hey, das stimmt doch alles gar nicht. Was für eine Rolle spielen wir in der Welt denn schon? Wenn du heute tot bist, in einem Jahr erinnert sich kaum noch jemand an dich. Also mal realistisch gesehen. Und in 100 Jahren, da weiß niemand mal mehr, dass du geboren worden bist. Oder wisst ihr noch was über eure Vorfahren vor 100 Jahren? Ja, es gibt manche, die ab einem bestimmten Alter dann so genealogische Forschungen machen. Ne? Und dann wissen sie, irgendwo im Stammbaum, da war noch der Egon Müller, der war mal mein Vorfahr 100 Jahre. Aber was wisst ihr von dem? Vielleicht noch den Beruf, wo er gewohnt hat, das war's. Und dann Gottes Perspektive. Und trotzdem kümmert er sich um uns, geht uns nach und vergibt uns. Und dann kommt eben dieses hier, da benennt er Gott mit mehreren Titeln. König der Ewigkeit. Da wird diese Größe Gottes nochmal vor Augen gestellt. Ewigkeit, zeitliche Ausdehnung. Unvergänglich, unsichtbar waren alleinweisen Gott. Und ihm sei Ehre in Ewigkeit zu Ewigkeit. Ewigkeit zu Ewigkeit hat manche dann zu Spekulationen gebracht. Die haben sie gesagt, aha, also ist Ewigkeit doch nicht ewig. Weil es ja eine Ewigkeit und dann noch eine andere Ewigkeit gibt. Nein, das ist einfach bloß so eine Steigerung. Das ist so, wie manche Jugendlichen, naja, da ist natürlich eine andere Ebene. Die schreiben dann, ich liebe, 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 liebe dich. Ja, eigentlich kann man ja nur einmal lieben irgendwie, nicht? Aber dann soll das eine Steigerung einfach nochmal so. Und so ähnlich ist es hier, Paulus auch. Dem ist das Herz voll, der sagt, Gott ist für ewig, ewig, ewig. Und damit will er einfach sagen, hey, es gibt keine Grenze dabei. Das heißt nicht, dass man jetzt sagen kann, eine Ewigkeit und noch eine Ewigkeit und noch eine Ewigkeit. Da müssen wir auch fragen, ja, warum hört er denn mit zweien auf? Was ist denn dann danach? Nein, er will einfach noch ein Maximum machen, einfach nochmal eine Doppelung von etwas, was eigentlich schon ewig ist. Gut, und dann kommen wir noch zu einem weiteren Abschnitt bis zum Ende des Kapitels. Das schaffen wir heute, glaube ich, auch noch. Das ist dann Vers 18 bis Vers 20. 18 bis Vers 20, Kapitel 1. Und da steht dann, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Sohn Timotheus, gemäß den früheren über dich ergangenen Weissagungen, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Dieses haben einige von sich gestoßen und haben darum im Glauben Schiffbruch erlitten. Zu ihnen gehören Hymenäus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Also, dieses Gebot vertraue ich dir an. Mit Gebot ist an dieser Stelle, man kann das Wort nämlich Gebot an dieser Stelle, also das Wort generell, hat mehrere Bedeutungen, kann auch Botschaft heißen. Und wir merken, vorher wird ja gar kein Gebot erwähnt, du sollst das tun oder nicht tun. Hier lässt sie sich eigentlich besser übersetzen, das tun noch nicht alle Übersetzungen, vielleicht einige tun es dann. Diese Botschaft vertraue ich dir an. Und dann wird die Sache plötzlich klar. Das heißt, die Botschaft, dass Jesus gekommen ist, um Sünder zu retten, das ist das Wichtige. Das vertraue ich dir an, das sollst du predigen. Also das ist damit gemeint. Und anvertrauen, oder manche sagen auch anbefehlen, das ist ein Wort, was normalerweise benutzt worden ist, um jemanden etwas besonders Kostbares in Verwahrung zu geben. Und zwar jemanden, der vertrauenswürdig ist. Also anvertrauen heißt nicht, ich sag dir das mal so. Sondern das ist mir ganz, ganz besonders wertvoll und wichtig. So wie jemand, der am Ende des Lebens das Herz ausschüttet über das, was wirklich den Inhalt seines Lebens ausmacht. So ähnlich ist das hier. Dieses Gebot vertraue ich dir an. Und deshalb kommt nachher auch nochmal diese Formulierung, mein Sohn. Das ist diese innige Verbindung, die Jesus, die Paulus zu dem Timotheus empfindet. Und er ist ja nicht ein wirklicher leiblicher Sohn, sondern er ist einfach ganz nach dem Herzen so, wie er sich einen Mitarbeiter wünscht. Weil er merkt, dieser Timotheus, der ist so selbstlos. Dieser Timotheus, der geht seinem Dienst nach, er hält und denkt von sich nicht groß. Manchmal muss Paulus ihn sogar noch ermutigen, wie hier, damit du gestärkt bist und jetzt mach es auch. Und später lesen wir, niemand verachte dich deiner Jugend. Und dann wird er hier nochmal erinnert, siehst du, du machst es doch nicht von dir aus, sondern weil du berufen bist von Gott. Also dieser Timotheus war ein Bescheidener. Aber einer, der einen klaren Blick gehabt hat, der treu gewesen war, der über Jahrzehnte mit Paulus umhergezogen ist. Und deshalb hat er ihn als würdig angesehen dabei. Und dann wird hier als nächstes gesagt, mein Sohn Timotheus, ich vertraue dir das an, gemäß den früher über dich ergangenen Weissagungen. Also scheinbar gab es über den Timotheus prophetische Aussagen für seinen Dienst, für seine Aufgabe. Und mit diesen Weissagungen verbunden war eine Ausrüstung mit einer besonderen Gabe. Wir lesen das nämlich im Kapitel 4, im selben Buch, Vers 14. Kapitel 4, Vers 14, da lesen wir, vernachlässige nicht die Gnadengabe, die in dir ist, die dir verliehen worden ist durch Weissagung unter Handauflegung der Ältestenschaft. Und dasselbe steht auch nochmal im 2. Timotheus 1, Vers 6. Also dreimal ermahnt Paulus oder erinnert ihn daran, denk daran, dein Dienst, den hast du dir nicht selbst ausgesucht, sondern da gab es prophetische Äußerungen über dich. Und wenn das der Fall ist, dann kann das ja ermutigend sein. Manchmal kann man die vergessen, auch wenn es über langere Zeit hinweg gewesen war. Aber hier erinnert ihr daran, erinnere dich daran, das war doch, als wir dich ausgesandt haben, da waren Menschen, die hatten prophetische Mitteilungen bekommen, den sollt ihr aussenden. Und das ist dir doch eine Sicherheit. Manchmal könnten wir uns das heute auch wünschen. Aber wir sehen von den vielen Mitarbeitern des Paulus, erwähnt er es von keinem anderen. Also scheinbar gibt es nicht für jeden, der in die Mission geht oder jeden, der in den Gemeindedienst geht, irgendeinen Propheten, der ihm das sagt. Ich meine, manchmal gibt es umherreisende Propheten, aber die prophezeien meistens auf eigene Verantwortung. Also sozusagen ohne Garantie. Und wenn es klappt, dann ist es gut, und wenn es nicht klappt, halt nicht. So freischaffende, selbstständige Propheten, die lasst ruhig weiter prophezeien, aber vertraut ihnen nicht viel. Denn diese Prophezeiungen, also ich kann euch da mein Buch empfehlen, auch über diese Prophetie und auch über falsche Prophetie, lest da mal nach. Es gibt echte Prophetie. Hier ist eine, die erwähnt wird. Aber heute überwiegt bei weitem die falsche Prophetie. Und das haben mir selbst Leute gesagt, die regelmäßig im Prophetenbusiness sind. Nicht? Dann, ja, also ich habe dann einen gefragt, ja, wie ist denn das mit eurer falschen Prophetie, weil ich auf ihrer Internetseite so viel prophetische Äußerungen gehabt habe. Und dann sagt er, ja, also diejenigen, die sich erfüllen, die lassen wir draußen und die, die sich nicht erfüllen, die streichen wir einfach von der Internetseite. So einfach geht das. Und mit der Zeit haben sie mehr gestrichen, als draufgeblieben ist. Aber für jemanden, der diese Vorgehensweise nicht kennt, der sieht dort auf der Seite und sagt, boah, 10 erfüllte Prophetien. Weil die 100, die sich nicht erfüllt haben, sieht er halt nicht. Und dann merkt man so, hey, so ist das doch keine Vorgehensweise. Wie steht das in der Bibel? Ein Prophet, eine falsche Prophetie, Folge, Steinigung. Ja, dann müsste man sagen, zumindest wenn wir heute nicht mehr steinigen, Internetseite schließen. Wäre eine gute Variante davon. mach mal ein bisschen Bußschweigen, ehe du das nächste Mal wieder dich prophetisch zu Wort meldest davon. Hier ist das ganz anders. Hier sehen wir eindeutig von Gott legitimiert und eindeutig ja auch bewährt. Das hat sich ja erfüllt, was da gekommen ist. Also hier gibt es prophetische Äußerungen, auf die er sich auch dann beruft. Er will an die Berufung durch prophetische Sachen erinnern. Also, du sollst dich erinnern an die prophetische Weissagung, mit der du berufen worden bist, damit du durch sie gestärkt den guten Kampf kämpfst. Also erinnere dich daran, du kämpfst nicht nur aus eigener Kraft. Das kann ja gerade für Menschen, die im christlichen Dienst sind, problematisch sein. Du bist irgendwo in der Gemeinde und die Gemeinde ist auch lieb und nett. Aber letztendlich für deinen Dienst musst du alleine kämpfen. Und das können manchmal kleinere Kämpfe sein. Was weiß ich, du bist in der Kinderstunde und merkst, die Kinder, die hören alle gar nicht mehr richtig zu. Dann ist das auch ein Kampf. Manchmal gibt es aber auch stärkere Kämpfe. Du kämpfst für irgendeine Wahrheit in der Gemeinde. Also, da war noch neulich, war ich in der Gemeinde, da hat mir dann eine Frau erzählt, sie ist dann zu einer, da lebten zwei zusammen, ohne verheiratet zu sein, in der Gemeinde. Und diese Frau, die nicht verheiratet war, die hatte sogar einen Gemeindedienst. Und irgendwie lag ihr das auf der Seele. Hat sie gedacht, das geht doch so nicht. Und dann ging sie zu ihr hin, hat mit ihr gesprochen. Und diese Frau, die war nicht mal böse, sondern hat gesagt, das habe ich gar nicht gewusst, dass man heiraten muss. Ja, und dann später, dann ist sie auch noch zum Prediger gegangen und der Prediger hat gesagt, ich habe gar nicht gewusst, dass die zusammenleben, einfach so. Also scheinbar niemand hat irgendwas gewusst, aber diese Frau hat es aufs Herz bekommen, aber sie sagt, das fiel mir so schwer, dahin zu gehen. Ja, warum? So irgendwie als Besserwisser aufzutreten und die Leute ins persönliche Leben zu reden, das mag ja keiner so richtig, das ist ja unangenehm. Das heißt aber auch, kämpft den guten Kampf des Glaubens. Aber natürlich mit Sensibilität, das ist ja klar, nicht einfach so. Wir wollen ja nicht Leute fertig machen, wir wollen Leute helfen, darauf kommt es an. Aber dann doch. Und da gibt es solche Sachen, den guten Kampf zu kämpfen, da müssen wir gestärkt werden. Oder wenn du am Arbeitsplatz bist, ich weiß nicht, ob du einen Arbeitsplatz hast, wo die alle zujubeln, weil du Christ bist, aber für viele ist es so, dass am Arbeitsplatz auch das ein Kampf ist. Und manche, die ziehen einfach den Kopf ein und sagen, ach, bloß, dass es nicht viele wissen, ich mache einfach meine Arbeit, das war's. Oder in deiner Nachbarschaft, oder in deiner Familie. Wenn du wirklich für Jesus einstehst, dann ist das ein Kampf. Und in diesem Kampf werden wir lebenslang stehen, immer wieder stehen. Und da brauchen wir Ermutigung, sonst können wir nämlich schlaff werden, sonst können wir entmutigt werden. Und das will Paulus hier tun, indem er sagt, denk doch daran, Gott hat dich doch dahingestellt, Gott hat dich doch berufen, vergess das nicht, dass das Kraft gibt. Du tust das jetzt nicht aus eigener Kraft, sondern Gott, der das gute Werk in dir angefangen hat, der wird es auch vollenden bis auf den Tag Christi. Das könnte er hiermit gesagt haben, wie es an anderer Stelle ja auch deutlich dann sagt, den guten Kampf kämpfen. Und dieser Kampf ist einmal der private Kampf mit deiner Sünde. Jakobusbrief, nicht? Die Sünde in uns, die lockt, irgendwas Falsches zu tun oder zu denken. Da müssen wir kämpfen. Da wird uns ja im Epheserbrief dann die geistliche Waffenrüstung angeboten. Nicht? Der Helm des Heils und das Schild des Glaubens und so weiter. Also wo uns diese geistlichen Sachen helfen, um in persönlicher Anfechtung bei Jesus zu bleiben und nicht von ihm wegzukommen. Aber dann sind wir eben auch noch in dem Kampf von außen, mit anderen Menschen, die uns angreifen um des Glaubens willen. Ich meine, ist es nicht schockierend, ihr habt das wahrscheinlich auch gelesen, diese 10 Christen, die da in Afghanistan jetzt umgebracht worden sind. Vielleicht habt ihr gelesen auch oder gehört? Einige nicken, andere wissen das noch nicht. Also vor, ist noch gar nicht lange her, eine Woche oder ein paar Tage oder ich glaube knapp eine Woche. Da wurden in Afghanistan 10 Christen von, also evangelikal-christlichen Organisationen, Hilfsorganisationen umgebracht. Einfach so. Vollkommen sinnlos. Die haben nichts Böses getan. Mich erinnert das auch nach wie vor an unsere beiden Schülerinnen, die vor etwas über einem Jahr umgebracht worden sind. Die haben keinen Menschen was getan. Ich finde es immer noch nach wie vor schockierend. Ich werde es wahrscheinlich nie vergessen dabei. Denn ich habe 3 Jahre hier mit denen zusammen gelebt und habe gemerkt, wie Gott in ihr Leben verändert, wie sie motiviert waren, wie sie sich eingesetzt haben dabei. Und total sinnlos, von einem Tag auf den anderen umgebracht. Da merken wir, da ist ein Kampf in der Welt. Manche Christen lehnen sich ja zurück und sagen, was weiß ich, bei uns in Stuttgart, da ist es so lieb und heimlich, das sind ja fast alle Christen. Ja, ich meine, wahrscheinlich die, die in Stuttgart wohnt, ihr wisst ja, das ist ja nicht so. Ne? Auch in Stuttgart sind die meisten ungläubig, obwohl es eine fromme Ecke ist. Aber manchmal, wenn man nur in der Gemeinde und im persönlichen Frühjahr des Kreises ist, kann man den Eindruck gewinnen. Hingegen, wie wir es von einigen gehört haben, wenn du da irgendwo im atheistischen Osten bist, was weiß ich, in Berlin wohnst, ja, dann hast du die Atheisten alle überall um dich. Da hast du manchmal den Eindruck, ich bin der Einzige, der übrig geblieben ist. Und dann braucht es bei diesem Kampf treu zu sein. Kampf mit deiner eigenen Sünde und Kampf mit Angriffen von außen. Und leider gibt es manchmal bei diesem Kampf von Angriffen von außen, die nicht nur von den bösen Ungläubigen, sondern manchmal sogar von den Gläubigen. Und das ist dann besonders schwer, diese Kämpfe. Ich weiß nicht, ob ihr die auch schon mal erhalten habt, wo andere Christen euch regelrecht fertig machen, das Leben schwer machen. Und das trifft ja umso mehr, weil das sind ja Geschwister. Von denen erwartest du doch, dass die dir eigentlich dich unterstützen, dich weiterbringen. Also einige Sachen habe ich erfahren, über die ich jetzt nichts erzähle dabei, aber wo ich regelmäßig Briefe von überzeugten Christen komme, mit solchen massiven Angriffen und Vorwürfen und was weiß ich. Also manches Mal, also wenn ich da mal so eine frustrierte Stunde habe, dann denke ich mir, ach Michael, du kannst es viel besser haben, lass das sein, dann können die Leute sich ärgern, über wen sie wollen. Du arbeitest einfach in irgendeinem Job, arbeitest in irgendeiner Gemeinde, Spaß, den ganzen Ärger. Ja, ich meine, da war zum Beispiel eine Sache, da habe ich in diesem Frühjahr einen Artikel geschrieben, da war so eine zwielichtige Finanzanlage. Insgesamt haben die innerhalb von 1,5 Jahren in christlichen Gemeinden, nur in christlichen Gemeinden, über 20 Millionen Euro eingesammelt. Ja, und ich habe das gemerkt, ich habe mich da reingekniet, habe gemerkt, das geht nicht mit rechten Dingen zu, das ist nicht in Ordnung. Ich schreibe einen Artikel darüber, am nächsten Tag ruft der Chef dieser Vertriebsorganisation mich an und sagt, also ich muss unbedingt mit dir sprechen, warum greifst du mich an und so weiter. Mich rufen noch ein paar andere Pastoren an, die zwischenzeitlich als Vertriebsleute da gewonnen worden sind, um noch mehr Leute zu werben. Sagen, Michael, wie kannst du das denn? Wir sind doch gewöhnt, dass du ausgewogen bist und hier bist du ja, du hast es gar nicht verstanden und das ist doch nur für das Reich Gottes und alles, was wir gewinnen, werden wir doch wieder fürs Reich Gottes investieren. Also richtig fromm geredet. Dann bin ich da hingefahren nach Bonn, auch auf eigene Kosten dann, habe mit den Leuten gesprochen, die haben dann versucht, mich da richtig fertig zu machen, unter Druck zu setzen und so. Da habe ich mir auch wieder gedacht, hey Michael, das kannst du doch sparen. Nee, auf der anderen Seite habe ich gemerkt, ich muss in der Verantwortung vor den Christen, die da rübergezogen werden, die Christen, deren Vertrauen missbraucht werden, ich muss da etwas sagen. Ja, und jetzt gerade letzte Woche habe ich eine Nachricht bekommen, dass sie jetzt nicht mehr ihren Verpflichtungen nachkommen können, die Firma. Halbes Jahr später. Und dass jetzt wahrscheinlich all die Christen, die da eingezahlt haben, nichts mehr bekommen oder noch minimal was bekommen. Wo ich mir denke, ist das nicht schlimm? Und diese Vertriebsorganisation, die hat sich in erster Linie an evangelikale Christen gewandt und hat dann noch mit vielen Bibelverse argumentiert. So richtig als Prediger traten die auf. Das ist alles nur für die Sache Gottes. Die Finanzierung der Gemeinde wird auf vollkommen neue Füße gestellt. Es kamen Bibelschüler zu mir, die geworben worden sind. Die haben gesagt, ihnen wurde angetragen, sie mussten nur 10.000 Euro investieren und dann wurde ihnen die gesamte Bibelschulausbildung bezahlt. Ein anderer, ein ehemaliger kam zu mir, hat mir E-Mail geschrieben, hat gesagt, ja, wir wollen so gerne die Mission, aber wir haben das Geld nicht. Und jetzt wurde uns angeboten, 20.000 Euro da investieren und bis zum Ende meines Lebens bekomme ich 3.000 Euro und könnte dann immer in die Mission gehen. Jeden Monat. Das ist ja wie die wunderbare Geldvermehrung. Ne? Aber da ist ja, sollte jedem klar sein, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Der hat mir auch gesagt, wenn das von einem Ungläubigen käme, würde ich ja keinen Gedanken daran verschwenden. Aber der ist doch gläubig, der muss das doch ehrlich meinen. Und da habe ich ihm auch gesagt, lass die Finger davon, mach das nicht. Aber es wirkt so verführerisch. Und dann sind die ersten Christen doch gesagt, haben, ja, wir haben doch das Geld ausgezahlt bekommen. Ich meine, ob ihr es glaubt oder nicht, da wurde den Christen sage und schreibe pro Jahr eine Rendite von 260% versprochen. 260%. Es gibt über 800 Anleger in christlichen Gemeinden, die ihr Geld dahin gebracht haben. Über 20 Millionen Euro. Und die sind wahrscheinlich alle weg. Und was wurde dann gesagt? Ja gut, ganz großzügig, weil bei 260 gewinnen die Hälfte davon, also 130 investieren wir dann ins Reich Gottes. Ja, die sollten dann in eine Stiftung gehen und Chef dieser Stiftung, man wundere sich nicht, ist der Chef dieser Organisation, der das Geld einsammelt. Ja, und natürlich der gläubige Christ, der gleichzeitig Vorsitzender, erster Vorsitzender und Leiter einer deutschen Missionsgesellschaft ist, dieser Mann. Und natürlich deshalb auch viel Glaubwürdigkeit genießt dabei. Da müssen wir sagen, ist das nicht schlimm, um der Christen willen und auch um der Verlästerung des Reiches Gottes willen. Die durch solche Sachen natürlich kommt, ist ja vollkommen klar. Und es ist schlimm, es ist zum Weinen schlimm, so etwas mitzuerleben und sehen, wie Leute verführt werden. Gutgläubige Leute, und zwar nur, wie mir mehrere gesagt haben, nur weil der ja gläubig ist. Deshalb vertrauen sie ihm, sonst nicht. Und schlimm, nicht? Aber bei solchen Sachen, da könnte es mir dann manchmal so gehen, wie scheinbar hier dem Timotheus auch, wo ich dann sage, also hey, warum machst du das noch und warum noch den Ärger und den Kampf dabei? Ich habe doch schon genügend Sachen zu tun und so. Und so ähnlich kann das vielleicht euch auch manchmal gehen an anderen Stellen. Ihr kämpft, ihr setzt euch ein und dann diese Motivation, bleibt dran. Denn an der Stelle, an der du bist, das ist nicht nur das, was du dir ausgesucht hast, das ist auch bei dir Berufung, selbst wenn du da keine Prophetie für bekommen hast. Dieser Kampf ist lebenslang. Indem du den, also wie kämpft er den guten Kampf des Glaubens? Indem du den Glauben und ein gutes Gewissen bewahrst. Glauben heißt Vertrauen auf Gott. Das heißt, wenn du im Kampf bist, werf das Vertrauen auf Gott nicht weg. Also das griechische Wort pistoio wird manchmal als Glauben übersetzt, ist viel besser, immer wieder als Vertrauen zu übersetzen. Also was du nicht wegwirfst im Großen, im Glauben. Da kann vieles runter und drüber gehen. Du kannst auch das Vertrauen auf Menschen verlieren, enttäuscht sein, es kann schief gehen. Werf das Vertrauen auf Gott nicht weg, erstens. Zweitens, bewahre dein gutes Gewissen. Was ist damit gemeint? Wenn wir immer wieder unser Leben danach ausrichten, was Gott uns durch den Heiligen Geist zeigt, dann behalten wir ein gutes Gewissen. Hingegen, wenn wir das immer wieder überschreiten, dann hast du ein schlechtes Gewissen, ist ja klar. Weil immer wieder der Heilige Geist dir zeigt, das ist falsch. Wenn du aber Sünde in deinem Leben lässt, dann wird der Teufel das irgendwann auch benutzen, wenn du in so einer Kampfsituation bist, um dich vollkommen rauszukicken, um dich vollkommen fertig zu machen. Deshalb bewahre dir ein gutes Gewissen. Bleib in der Nähe Jesu. Hör auf den Heiligen Geist, wenn er dir deutlich macht, in deinem Leben läuft was falsch. Und dann hast du das gute Gewissen und dann bleib beim Vertrauen auf Gott. Dann brauchst du nicht aus eigener Kraft. In eigener Kraft wirst du irgendwann merken, ich schaff's ja gar nicht. Also behalt das Vertrauen auf Gott, dass er in jeder Situation den Überblick behält. Und behalte für dich ein gutes Gewissen, dass du dich nach dem ausrichtest, was Gott dir durch den Heiligen Geist deutlich macht. Das sind die Voraussetzungen, damit du das bestehen kannst. Dieses haben einige von sich gestoßen und im Glauben Schiffbruch erlitten. Hier wird gesagt, diese beiden Sachen, also das Vertrauen auf Gott und das gute Gewissen, das haben sie vernachlässigt. Und das kann dazu führen, dass du im Glauben Schiffbruch erleidest. Und ich will jetzt gar nicht lange darüber diskutieren, ist das Heil verlierbar oder nicht. Das, was an dieser Stelle ziemlich deutlich ist, die Mahnung ist da. Es kann mit dem Glauben ganz schlimm enden, auch für jeden von uns, wenn du nicht treu bei Jesus bleibst. Da ist keiner hundertprozentig sicher. Und das ist ja auch so etwas Erschreckendes, wo ich auch manchmal nah zur Verzweiflung komme dabei, wenn ich dann höre, da gibt es irgendwie ehemalige Bibelschüler, die heute vom Glauben nichts mehr wissen wollen. Und die gibt es traurigerweise. Und manche kenne ich sogar. Manche habe ich 3 Jahre hier unterrichtet. Und das waren Leute, die haben im Glauben gestanden. Mit dem habe ich Seite an Seite Evangelisation betrieben. Wir haben zusammen gebetet. Und heute wollen sie vom Glauben nichts mehr wissen. Und scheinbar diese Wahrheit, die steht hier. Da gibt es Leute, die haben das gut angefangen, aber im Glauben Schiffbruch erlitten. Und das ist nicht so, dass Gott das gemacht hat. Sondern da steckt, und das wird uns in der Bibel deutlich gemacht, immer auch Versagen dieser Menschen mit drin. Und nicht Versagen, dass sie heilig gewesen sind. Sondern Versagen zum Beispiel an dieser Stelle. Das Vertrauen auf Gott weggeschmissen, das reine Gewissen nicht bewahrt. Und dann hat der Teufel, wenn er uns angreift, dann, wenn Angriffe kommen, dann haben wir keine Widerstandskraft mehr dabei. Das will er uns hier deutlich machen. Und an dieser Stelle werden dann insbesondere der Hymenäus und der Alexander erwähnt. Und vielleicht habt ihr euch auch schon mal die Frage gestellt, wer sind denn das überhaupt hier für Leute? Also der Hymenäus, der wird auch noch mal erwähnt. Ihr könnt mit mir aufschlagen, 2. Timotheus 2, Vers 17. 2. Timotheus 2, Vers 17, da lesen wir nämlich, ich lese mal ab Vers 16, die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, also, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit und ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Zu ihnen gehören Hymenäus und Philetus, also hier gab es scheinbar noch einen Irrlehrer. Hier wird dann nochmal erwähnt, die haben Ärger gemacht in der Gemeinde in Ephesus. Also Hymenäus gehörte dazu und auch der Philetus. Da wird der nochmal erwähnt, das war einer von denen. Und der Alexander, der wird dann noch erwähnt im 2. Timotheus 4, Vers 14 und folgende. Da steht dann nämlich, bringe dies in Erinnerung. Vers 14. Alexander der Schmied hat mir viel Böses erwiesen. Der Herr vergelte ihm nach seinen Werken. Von ihm hüte dich. Auch du dich, denn er hat unsere Worte sehr widerstanden. Dann geht es noch ein bisschen weiter. Also einmal Alexander, einmal der Hymenäus. Beide werden nochmal später erwähnt im 2. Timotheusbrief. Das waren Leute, die dauerhaft in der Gemeinde Probleme gemacht haben, die aber immer noch äußerlich irgendwie fromm erschienen. Aber von denen Paulus sagt, die haben im Glauben Schiffbruch erlitten. Und dann wird hier noch dieses Seltsame erwähnt, die habe ich dem Satan übergeben. Und da gibt es jetzt viele Interpretationen darum. Im Grunde genommen sind diese Interpretationen so um zwei Pole herum. Nämlich heißt es, dass sie ganz und gar dem Teufel übergeben worden sind? Dann würde es heißen, die gehen verloren, aus Ende. Oder heißt es, dass sie partiell in einem gewissen Teil den Angriffen des Teufels ausgeliefert worden sind? Dass es hier irgendetwas gab, wo sie dem Teufel ausgeliefert sind, das ist relativ klar, das wird ja gesagt. Wenn wir auch nicht genau wissen, wie Paulus das gemacht hat. Aber es ist irgendeine Form von Gemeindezucht, die er hier als nötig erachtet hat. Aber ob es dahin geht, dass die jetzt ihr ewiges Leben verloren haben, oder ob es nur noch damit geht, dass sie für einen gewissen Zeitraum oder in einem gewissen Lebensbereich den Angriffen des Satans ausgesetzt worden waren, um dann zurückzukommen. Das ist eine Bandbreite, wo wir nicht hundertprozentig sagen können, was damit gemeint ist. Das, was einerseits ja durchaus möglich war, ist, sie werden dem Einfluss des Satans ausgesetzt, wie der Judas oder wie Saul, dem Gott einen bösen Geist schickt, als Strafe, als Zurechtweisung. Man könnte es interpretieren, wird nicht den Jüngern gesagt, dass das, was sie im Namen Jesu binden und lösen werden, auch auf Erden gelöst und gebunden sein wird. Es könnte sein, dass diese Apostel Jesu eine besondere Vollmacht von ihm bekommen haben, dass sie tatsächlich hier auch vom Heil ausschließen konnten. So scheinen die Worte Jesu zumindest verstehen zu sein. Es könnte auch sein, dass es sich hier schlicht um einen Gemeindeausschluss handelte. Der Schutzraum des Christen ist weg, da wo er vor den Angriffen des Satans geschützt wird. Wir merken das ja auch, wenn wir in der Gemeinde sind, Gemeinschaft mit Christen, wir können leichter unser Christsein führen. Wir bekommen Unterstützung von anderen. Wenn wir da ganz alleine sind, ist das schwieriger. Und dass dieser Schutzraum weg ist, die dürfen nicht mehr zur Gemeinde kommen. Und dass das heißt, dem Satan übergeben. Vielleicht den Angriffen der Ungläubigen, den Angriffen des Satans übergeben, könnte das heißen. Dem Satan übergeben könnte auch heißen, wir finden in der Bibel manche Anlässe dafür, dass er ihn ausgesetzt hat, Krankheit. Also das lesen wir bei denen, die das Abendmahl falsch genommen haben. Also da ist scheinbar, hier ist dem Satan Freiraum gegeben. Der darf angreifen, auch im Krankheitsbereich, um den Menschen hier, das wäre ja bei den beiden, zur Umkehr zu führen. Das ist ja das Ziel. Das könnte auch ein Weg sein. Wir wissen es nicht ganz genau. Es ist auch, und das müssen wir auch beachten, an dieser Stelle keine Aufforderung, dass Timotheus dasselbe tun soll oder dass wir gar dasselbe tun sollen. In der Bibel steht nirgends eine Aufforderung, dass wir jemanden dem Satan übergeben sollen. Das heißt, das, was wir am Ende mitnehmen müssen, ist, auch egal, was der hier gemacht hat, das war scheinbar eine einmalige oder zweimalige, es gibt im zweiten Timotheusbrief noch sowas ähnliches, Handlung, aber die nirgends erwähnt wird, dass wir sie auch vollziehen sollen. Also deshalb grübelt nicht so stark darüber nach, es wäre spannend, das herauszubekommen, aber es hat nicht die ganz große Relevanz für uns. Die große Relevanz hat es höchstens in der Hinsicht, dass wir das übertragen können, nämlich da, wo andere Stellen sind, die von Gemeindezucht sprechen. Und Gemeindezucht ist auch nötig bei uns in Gemeinden. Nicht, damit wir hinterher eine Gemeinde haben der Reinen und Seligen, das wird sowieso nie klappen, sondern damit Menschen auf den richtigen Weg geführt werden. Denn Gemeindezucht hat ja nicht das Ziel, wir schmeißen die anderen raus und dann sind wir glücklich. Gar nicht. Gemeindezucht ist erst zum Ziel gekommen, wenn der andere eingesehen hat und zurückgewonnen ist, wieder zurück in der Gemeinde ist. Zu sagen, du gehst, das ist höchstens ein Viertel der Gemeindezucht. Der Rest ist dann, ja jetzt lauf den Leuten mal nach und führ sie zur Umkehr, zur Einsicht, dass sie wieder zurückkommen. Das ist das eigentliche Ziel von Gemeindezucht. Und die ist manchmal nötig, weil die Gleichgültigkeit dem anderen gegenüber, ach, jeder soll doch machen, was er will, was heute weit verbreitet ist, führt doch letztendlich nur dazu, dass die Leute auch in ihren Sünden bleiben, weil keiner sie mehr darauf aufmerksam macht. Und ist in Sünden bleiben gut? Natürlich nicht. Natürlich tut das auch weh, etwas zu verändern. Aber eigentlich ist es ja nötig, sich darauf aufmerksam zu machen. Und deshalb wird ja dann auch gesagt, also zu ihm, zu Alexander und so weiter, habe ich dem Satan übergeben. Mit welchem Ziel? Damit sie gezüchtigt werden und nicht mehr lästern. Also das Ziel ist, dass diese Lästerungen aufhören. Gegen Gott und gegen die Gemeinde, durch ihre falsche Lehre dabei. Und natürlich, dass sie dann wieder zurückkommen. Also er gibt die Leute nicht leicht auf. Und genauso sollten wir es auch nicht machen. Denn bei der Gemeindezucht gibt es wieder zwei Pole der Gefahren. So wie bei vielen Dingen. Der eine Pol ist die Gleichgültigkeit. Keiner kümmert sich darum. Vielleicht eine Gemeinde, die kennt keine Gemeindezucht gar nicht. Was ist denn das für ein Wort? Gibt's ja gar nicht. Jeder macht doch wie er selbst. Jeder ist selbst vor Gott verantwortlich. Nee, ganz so ist es ja nicht. Wenn du deinen Brüder hier sündigen siehst, was sollst du tun? Sollst du sagen, ist seine Verantwortung. Nein, dann sollst du hingehen und ihn aufmerksam machen. Und wenn er dann nicht hört, dann sollst du noch einen anderen Bruder mitgehen und nochmal aufmerksam machen. Und wenn er dann noch nicht hört, dann bring ihn vor die Gemeindeleitung. Und wenn er dann nicht hört, dann muss die Gemeindeleitung weiter Seelsorge üben und ihn zurückführen. Eindeutige Aufforderung Jesu. Ich muss zugeben, manchmal ist es viel angenehmer, einfach Augen und Ohren zuzumachen, dann hast du am wenigsten Ärger. Denn ich muss auch zugeben, die meisten Leute, wenn du auf sie zugehst, die umarmen dich nicht freudig und sagen, ach wie toll, sondern sie sagen, hey, was fällt dir eigentlich ein, bist du auch ein Sünder und überhaupt. Und trotzdem, Aber du musst es aus der richtigen Motivation tun. Und dann sollst du möglichst erst mal ein paar Tage überlegen. Brech nicht einfach mit deinen Gefühlen heraus. Sondern überleg mal ein paar Tage, wie kannst du dem anderen das sagen, dass er versteht, worum es geht, aber ohne, dass er sich angegriffen fühlt. Dann bestimm mal den Ort, meinetwegen schöne Umgebung, da hört keiner zu, sodass er jetzt auch sich nicht bloßgestellt vorkommt und denkt, da hören sind andere mit dabei. Versuch es mal durch eine Geschichte. Also so ein Meister in dieser Zurechtweisung war Nathan. Ihr kennt ja die schöne Geschichte. David, der schwere Nöter, der Ehebrecher dabei. Und dann erzähl den Leuten einfach eine Geschichte. Lade sie zum Kaffee trinken ein. Und dann erzähl eine Geschichte von irgendwas. Und dann am Ende, da ist irgendjemand der Böse. Ja, und dann kommt, und du bist der Mann. Oh, ja. Ja, das ist doch wirklich klug gewesen, wie er das gemacht hat. Und das braucht aber Nachdenken, das braucht Ringen dazu. Also nicht einfach rausplatzen. Sondern ring darum und schau auch darauf, ist das jetzt nicht einfach dein persönliches Hobby? Weißt du was ich? Jemand hört nicht die Musikgruppe, die du gerne hörst. Und deshalb sagst du, Sünder. Das soll natürlich nicht der Fall sein. Oder einer liest nicht denselben Bibellesezettel. Irrlehrer. Also du musst natürlich immer darauf achten, ist das wirkliche Sünde oder ist das einfach bloß, der ist anders als du? Also die einen, wie gesagt, die machen es gar nicht. Aber es gibt auch die anderen, das sind dann die mit Ausschluss alle platt machen.